Gott, ich möchte herzlich danken für das Pfingstfest, dass du uns nahe kommst durch den Heiligen Geist. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt wirklich in dem Moment der Predigt auch wirkst durch den Geist, dass du zu uns sprichst und diesen Text und die Gedanken, die in diesem Text drinstehen, durch die Predigt verständlich machst. Möchte ich um deine Gegenwart und um deinen Reden bitten. Amen. Ja, wir feiern heute Pfingsten und da liegt es natürlich nahe, eine Predigt über den Heiligen Geist zu halten, über den Heiligen Geist zu sprechen. Und die Frage ist natürlich, was bedeutet der Heilige Geist für uns? Oder was kann der Heilige Geist für uns bedeuten? Und wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, dann ist eins am Anfang schon mal festzuhalten, Arne hat es auch schon ausgeführt, nämlich, dass der Heilige Geist im Grunde nichts anderes ist als Gott selbst. Das ist seine aktuelle Form. Martin, gibst du mal ganz kurz die Folie rein? Genau, das ist seine aktuelle Form, wie er bei uns ist und wie er bei uns sein möchte, als Geist. Gott ist heute nicht in der Gestalt seines Sohnes, Jesus Christus, bei uns. Das war vor Pfingsten, das war vor der Himmelfahrt. Er ist auch nicht in Form von einem großen Donner oder einer Wolke bei uns, wie das manchmal von den Zeiten von Mose berichtet wird. Er ist auch nicht in der Gestalt eines Mannes, wie das bei Abraham der Fall war, als er einmal Besuch bekam, sondern die Autoren des Neuen Testaments sagen, Gott ist heute bei uns als Geist. Oder wie es manchmal ganz parallel ausgedrückt wird, als eine Kraft. Und damit wird Gott natürlich als eine etwas, ich würde mal sagen, abstrakte Größe beschrieben. Ja, ein Mensch ist greifbar, ein Donner oder eine Wolke wahrnehmbar, aber Gott als Geist, das ist irgendwie abstrakt. Aber Jesus selbst sagt man in Johannes 4, Gott ist Geist. Gott ist Geist. Und die Botschaft von Pfingsten ist jetzt aber, dass dieser Geist, also Gott selbst, nicht irgendwo nur über den Wassern schwebt, irgendwo in unserer Sphäre unterwegs ist, sondern dass Gott als Geist Menschen erfüllen kann und erfüllen will. Dass Gott nicht nur neben uns ist, in Form von einer Person oder vielleicht zwischen uns, sondern dass Gott sogar so nahe kommt, dass er in uns ist. In uns ist, dass er uns sozusagen durchdringt, uns so vertraut wird, uns derart durchflutet, dass wirklich Gutes in uns entstehen und wachsen kann. Also Gottes Geist nicht irgendwo, sondern Gott als Geist in uns, das ist das Erleben und das Versprechen von Pfingsten. Und vielleicht klingt es für dich, der du eher noch so von außen auf den Glauben schaust, ziemlich absurd, dass man das so ernst nehmen kann oder so als Realität auffassen kann. Ja, Gott als Geist und Kraft in uns klingt irgendwie schon ein bisschen schräg. Doch letztlich ist genau das der Grund, warum es sich überhaupt lohnt, Kirche zu denken, Kirche zu sein und Kirche zu gestalten. Andernfalls wäre Kirche nämlich nicht mehr als eine nette Interessensgemeinschaft, die gerne nostalgisch zurückschaut. Gottesdienst wäre nicht viel mehr als eine gemeinsame Erinnerungsveranstaltung an eine Person vor 2000 Jahren. So eine Art verbindender Personenkult an eine historische Figur. Aber der Grund, warum wir hier sind und weshalb wir Sonntag für Sonntag Gottesdienst feiern, ist, dass wir glauben, dass Gott als Geist in uns ist. Und dass Gott es auch gerne sein möchte und dass dadurch ganz viel Gutes passieren kann. Ganz viel Gutes passieren kann. So, und zur Einstimmung in unser heutiges Thema Leben bestimmt vom Heiligen Geist, habe ich uns einen Vers aus dem Galaterbrief mal noch mitgebracht. Galater 5, Vers 25. Da macht der Apostel Paulus eine interessante Unterscheidung. Wenn wir nun durch den Geist Gottes ein neues Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Anders gesagt, wenn durch diesen Geist eine neue Qualität in unser Leben kommt, dann lasst uns doch auch aus dieser neuen Qualität leben. Und damit deutet Paulus natürlich an, es ist eine Sache, den Heiligen Geist zu haben, durch ihn ein neues Leben zu bekommen, aber es ist eine andere Sache, auch aus diesem Geist zu leben und ihm wirklich zu folgen. Also Paulus sagt, auf der einen Seite, du hast den Geist, wenn du dich zu Christus bekennst und auf ihn vertraust. Ja, um dazu überhaupt in der Lage zu sein, muss Gott durch den Geist in dir wirken. Also als Christ habe ich ihn. Aber es ist eine andere Sache, aus ihm zu leben. Und das Verb, das hiermit aus ihm leben übersetzt wird, steht im Griechischen für in einer Reihe gehen oder im Schritt bleiben. Also wir sollen sozusagen dem Rhythmus des Heiligen Geistes folgen. Manche ältere Übersetzung übersetzt auch im Geist wandeln. Also es ist eine Sache, den Geist zu haben, eine andere im Geist zu wandeln. Und ich denke, auch in dem Wandeln wird so dieses Rhythmusgefüge deutlich. Und mich hat diese Unterscheidung an eine, ich würde mal sagen, lustige Situation erinnert. Stell dir vor, ein Freund hat dir für den Umzug im Sommer, es ist gut heiß, einen Mietwagen organisiert. Zusammen mit deinen Umzugshelfern packst du die Möbel und die Kisten in diesen Mietwagen. Ihr kommt schon gut ins Schwitzen und 2-3 Stunden später seid ihr bei praller Mittagssonne auf der Autobahn in Richtung neue Wohnung. Die Hitze ist drückend, kaum auszuhalten, der Schweiß läuft euch gerade so raus. Die offenen Fenster helfen zwar ein bisschen, aber so einen wirklichen Unterschied machen sie eigentlich nicht. Und als ihr dann völlig durchgebrutzelt und durchgekocht bei der neuen Wohnung ankommt, schimpft ihr natürlich erstmal über die Hitze und diesen bescheuerten Mietwagen, bis euch euer entspannt wirkender Freund fragt, ob ihr denn nicht die Klimaanlage benutzt habt. Und ihr fragt etwas ungläubig, welche Klimaanlage denn? Und er zeigt euch dann etwas unauffälligen Schalter am Armaturenbrett. Ja, schön, dass dieser Mietwagen eine Klimaanlage hat, aber wenn ich nichts davon weiß und sie nicht einschalte, dann habe ich nicht viel davon. Und es macht eben einen Unterschied zwischen einem Ankommen mit halbem Sonnenstich und einem Ankommen mit kühlem Kopf. Und dieses Bild ist eigentlich eine ganz interessante Parallele zu dem, was Paulus hier in Galater 5 schreibt. Er sagt, Leute, es gibt diese Klimaanlage in deinem Leben. Den Geist, ihr habt ihn. Und wenn ihr diese Klimaanlage habt, dann nutzt sie doch auch. Genießt es, lasst euch kühlen. Lebt doch aus diesem Geist, lasst euch von ihm beeinflussen. Alles andere wäre ziemlich tollpatschig. Also das ist die gute Nachricht von Pfingsten und Galater 5. Ihr habt den Heiligen Geist in euch und jetzt lebt verbunden mit ihm. So, und für dieses Verbundensein mit dem Geist werden dann im Neuen Testament unterschiedliche Begriffe gebraucht. Ja, in Römer 8, Vers 5 und 9 nutzt Paulus zum Beispiel den Ausdruck vom Geist bestimmt werden. Oder in Vers 14 sich vom Geist Gottes leiten lassen. Oder dann im zweiten Text, den wir gerade gelesen haben, im zweiten Brief an die Korinther, da ist in Vers 6 von dem Geist dienen die Rede. Also es gibt da unterschiedliche Begriffe. Aber es geht alles in die gleiche Richtung, nämlich sich dem Heiligen Geist zu öffnen und sich von ihm beeinflussen zu lassen. Sozusagen seine kühle Luft aufzusaugen. Und natürlich drängt sich da jetzt die Frage auf, was bedeutet das, vom Heiligen Geist beeinflusst zu sein? In welche Richtung geht das denn jetzt? Und was ist Leben bestimmt vom Geist? Und ich habe 3 Abschnitte dazu, 2 längere und am Schluss noch einen kürzeren, praktischeren. Und den ersten Abschnitt habe ich genannt, es bedeutet einen Lebensstil des Wachsens und des Reifens zu haben. Ein Lebensstil des Wachsens und des Reifens. Beide Texte, die wir gelesen haben, beschreiben das Leben bestimmt vom Geist. Und interessanterweise beschreiben sie es beide, indem sie einen Kontrast aufmachen. Einen Kontrast aufmachen, also etwas formulieren, was nicht Leben im Geist ist, was sozusagen das Gegenteil ist. Und der Kontrast in Römer 8 ist, ein Leben bestimmt vom Heiligen Geist ist nicht ein Leben bestimmt von meiner selbstsüchtigen Natur. Vers 5, wenn wir von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt werden, liegt uns an dem, was unsere Natur will. Wenn wir vom Geist Gottes bestimmt werden, liegt uns an dem, was der Geist Gottes will. Also da eine klare Gegenüberstellung. Das Gegenteil ist ein Bestimmtwerden von der selbstsüchtigen Natur. Und es klingt natürlich erstmal kryptisch, ja, selbstsüchtige Natur. Alte Übersetzungen verwenden sogar analog zum Griechischen das Wort Fleisch. Was meint Paulus damit? Eigentlich ganz einfach, man könnte hier auch das Wort Selbstsucht einfügen. Ich kann entweder bestimmt sein vom Heiligen Geist oder aber von meiner Selbstsucht, meinem Egoismus, meiner Selbstzentriertheit, meinem Tunnelblick nur auf mich und meins. Und so wie Paulus hier diesen Begriff benutzt, könnte man sagen, er fasst hier damit alle möglichen Schattenseiten und destruktiven Impulse, die wir so haben, zusammen. Selbstsucht ist eine Art Zusammenfassung von all unserem Mist. Und ein anderes Wort, was wir vielleicht eher aus biblischen Texten gewöhnt sind, ist das Wort Sünde. Aber vielleicht hilft uns dieses Wort Selbstsucht, Sünde nochmal breiter zu verstehen, als es oft getan wird. Denn ich finde, Selbstsucht ist einfach ein sehr gutes und treffendes Wort für viele unserer durchwachsenen und dunklen Seiten. Viele unserer Probleme sind ja tatsächlich Ausdruck von der Selbstbezogenheit. Viele unserer Beziehungsprobleme, Unzufriedenheit, Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit, aber auch Selbstzweifel und mangelndes Selbstvertrauen, fehlende Empathie und mangelnde Vergebungsbereitschaft, auch fromme Wichtigtuerei oder die Betonung des eigenen Glaubens. All diese Dinge sind letztlich Ausdruck einer großen Selbstbezogenheit. Von einem Verkrümmtsein in mich selbst, von einem Drehen um mich selbst. Man könnte sagen, von meinem eigenen Ego-Trip. Also Selbstsucht ist wirklich eine gute Zusammenfassung. Und das Interessante an diesem deutschen Wort ist ja, dass es dieses Teilwort Sucht enthält. Und das ist ein Thema, das wir bei Jesus und auch bei Paulus immer wieder finden, nämlich, dass es nicht leicht ist, gar nicht leicht ist, diesen Impulsen zu entfliehen. Sie haben irgendwie so einen ganz festen Griff auf unser Herz und auf unsere Verhaltensweisen. Und auf diesem Hintergrund schreibt Paulus hier dann auch, dass wir eigentlich ständig zwischen diesen beiden großen Impulsen stehen oder hin und her gerissen sind. Impulse, die aus unserer Selbstsucht kommen und Impulse, die aus dem Heiligen Geist kommen oder wo der Heilige Geist gute Seiten in uns zum Klingen bringt. Und ich denke, jeder von uns kennt das, dass man hin und her gerissen ist zwischen irgendwelchen egoistischen und selbstbezogenen Impulsen einerseits und konstruktiven Gedanken und Hoffnungen und Plänen andererseits. Oder auch zwischen irgendwelchen alten Mustern, die einem so beigebracht worden sind, vielleicht sogar schon als Kind, die man dann aber so im Laufe des Lebens durch viel Schmerz erkennt, vielleicht auch in der Beziehung zu einem Partner, zu einem Freund oder in einem Gespräch mit einem Berater. Also zwischen irgendwelchen alten Mustern und diesen neuen Mustern, die man eigentlich verfolgen will. Muster, die einen selbst und andere freisetzen. Ich denke, jeder Mensch kennt dieses Hin- und Hergerissensein. Und Paulus sagt uns jetzt hier in diesem Römertext, dass wir uns in dieser inneren Spannung vom Geist Gottes bestimmen lassen sollen. Das heißt, seinen Impulsen folgen. Kommt natürlich sofort die Frage auf, aber was sind denn die Impulse des Geistes? Welche Richtung geht das denn jetzt? Wenn ich ihm so vertrauen soll, wo will er denn mit mir hin? Und Paulus bringt es in Galater 5 ziemlich klar auf den Punkt, da spricht er nämlich von der Frucht des Geistes. Und man kann sich die Frucht vielleicht so als eine Weintraube vorstellen. Er nennt nämlich mehrere Dinge, die der Heilige Geist in uns fördern möchte. Und es sind, ich lese es mal vor, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Darauf zielen die Impulse des Geistes. Das ist die Richtung, in der er beeinflusst. Und ich denke, es ist klar, dass sie sich alle nicht gut mit Selbstsucht vertragen. Kannst du es vielleicht für dich zu Hause mal durchdenken? Inwiefern könnte sich Selbstsucht mit diesen Begriffen vertragen, mit diesen Richtungen? Das heißt, wenn du keine Ahnung hast, wie sich das jetzt praktisch anfühlen soll, Impulse vom Heiligen Geist zu empfangen, puh, ja, wie soll ich mir das konkret vorstellen? Wie fühlt sich das an? Fakt ist, hier haben wir Themen, die ihm wichtig sind. Hier haben wir die Richtung, in die Gott als Geist immer wieder führen wird, immer wieder beeinflusst. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das heißt, bei diesem Leben bestimmt vom Geist geht es um einen Lebensstil des Wachsens und der persönlichen Reife, auch der persönlichen Weiterentwicklung, weg von dieser Selbstsucht und ihren beziehungsvergiftenden Früchten hin zum Geist mit seinen beziehungsfördernden Früchten oder Frucht. Nochmal anders gesagt, beim Bestimmtwerden vom Geist geht es nicht um etwas Statisches, das ich dann halt mal habe oder erreiche oder womit ich fertig werden könnte, sondern es geht um etwas Dynamisches, das immer wieder neu gelebt und in unterschiedlichen Kontexten und Beziehungen durchbuchstabiert werden will. Und nicht umsonst wird im Griechischen das Wort Dynamis, Kraft, für den Heiligen Geist gebraucht. Oder im Hebräischen das Wort Ruach, Wind, Atem, Lebenskraft. Der Geist bewegt und erschafft tatsächlich ganz praktisch Leben. Ganz praktisch Leben für mich selbst und für andere. Er schafft Beziehung. Das ist ganz elementar für diese aktive Verbindung mit ihm. Neue Handlungen, neue Einstellungen, neue Muster, die heilsam sind, die mir und anderen guttun und zum Aufatmen führen. Es geht um einen Lebensstil des Wachsens und Reifens. Und in diesem Zusammenhang ist jetzt dieser zweite Kontrast aus dem zweiten Korintherbrief interessant und auch wichtig, um diesen Lebensstil nicht falsch zu verstehen. Denn dieser Kontrast hilft uns, dieses Wachsen und Reifen nicht als einen moralisierenden Prozess misszuverstehen. Ja, als einen unkreativen Prozess mit Druck und Perfektion und mit Listen, die ich zu erfüllen habe. Das wäre ja durchaus möglich und vielleicht reagieren manche von uns, wenn sie das hier so hören, mit einem Gefühl von Unfreiheit und Druck und hohen Erwartungshaltungen. Boah, ein Leben lang reifen, ein Leben lang verändern. Das klingt irgendwie auch ein bisschen lästig und mühsam. Aber wie gesagt, hier hilft uns jetzt dieser zweite Kontrast, wo nämlich das Leben bestimmt vom Geist einem Leben im Buchstabendienst gegenübergestellt wird. Die Kernaussage in diesem Korintherbrief finden wir gleich in Vers 6. Wir dienen dem Geist und nicht dem Buchstaben. Wir dienen dem Geist und nicht dem Buchstaben. Und was ist mit Buchstaben gemeint? Natürlich nicht irgendein Buchstabe des Alphabets, sondern mit Buchstabe ist das schriftlich fixierte Gesetz gemeint, also genau festgelegte Erwartungshaltungen. Das Problem des Buchstabens ist jetzt aber nicht das Gesetz an sich, sondern die Vorstellung, dass allein der Buchstabe lebendig machen würde. Als würde das Leben im Einhalten von Regeln und Erwartungen zu finden sein. Als würde Leben bedeuten, nur einfach alles dem Buchstaben nach richtig zu machen. Doch Paulus sagt deutlich, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das heißt, ein Lebenskonzept, das nur das Einhalten von Regeln und Erwartungen im Zentrum hat, das missachtet den Geist. Das missachtet den Geist. Das dient auch nicht dem Geist, sondern das dient nur dem Buchstaben. Aber es ist eben nicht der Buchstabe, der den entscheidenden Unterschied macht, sondern der Geist. Das heißt, ein Lebenskonzept, in dem mir alles bis ins Detail vorgegeben ist, wo es für alles eine Regel und für alles eine Antwort gibt, wo es auch kein moralisches Grau mehr geben kann, ja, wo ich nicht in dieser Dynamik mit dem Geist nach Leben suchen muss. Paulus würde sagen, das ist letztlich ein Konzept, das kein Leben bringt, sondern tötet. Es bringt keine echte Veränderung Richtung Leben, sondern es ist reiner Buchstabendienst. Und ich glaube, dass der ein oder andere dieses Lebenskonzept in christlichen Kreisen erlebt hat, wo der Veränderungsprozess aus dem Römertext in ein belastendes Extrem verzerrt wurde. Ein ständiger Druckprozess, in dem ich kritisch betrachtet und durchleuchtet werde, wo es kein Aufatmen gibt, sondern nur ein Getriebensein und ein Hecheln. Ein Hecheln bis zur Erschöpfung und ein Hecheln bis zum Tod. Aber hier ist jetzt interessant, Paulus betont, Leute, das ist es auch nicht, was mit einem Leben bestimmt vom Geist gemeint ist. Das ist genauso daneben wie das Leben bestimmt von meiner Selbstsucht und von meinen egoistischen Motiven. Und nehmen wir jetzt nochmal beides zusammen, die Gedanken aus dem Römertext und die Gedanken aus dem Korinthertext. Dann sehen wir, Leben im Geist ist kein Leben, wo ich einfach nur meiner Selbstsucht folge. sondern es ist tatsächlich ein Leben des Wachsens und der Veränderung. Weg vom Tunnelblick hin zu meiner Mitwelt. Aber andererseits ist es auch kein Leben, wo ich mich ständig unfähig und ungenügend und gefangen fühle oder unter Druck stehe, irgendwelchen Regeln zu entsprechen, sondern es ist ein Leben, das in Verantwortung und in Freiheit passiert. Ja, es ist weder eine Hingabe an meine dunklen, selbstzentrierten Impulse, noch ist es eine Hingabe an ein reines Regelsystem und an moralische Perfektion. Sondern man kann es vielleicht so auf den Punkt bringen, vom Geist bestimmt zu werden, bedeutet ein Leben der Veränderung, ein Streben hin zum Guten, jedoch in Freiheit. Jedoch in Freiheit. Und Vers 17 in unserem Korinthertext, einer meiner Lieblingsverse würde ich fast sagen, Paulus schreibt, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also ein echter Reifeprozess, aber in Freiheit. So, und schauen wir uns jetzt unter der zweiten Überschrift diese Freiheit noch etwas genauer an. Ich habe mal den zweiten Abschnitt überschrieben mit ein Leben bestimmt vom Geist ist ein großer Schritt in die Freiheit. Sehr schön, dass Paulus hier das formuliert, wo der Geist ist, da ist Freiheit, aber was heißt das konkret? Was ist mit dieser Freiheit gemeint? Freiheit wovon und Freiheit wozu? Und da hilft uns jetzt wieder der Römertext weiter, denn die große Botschaft, die in diesem Abschnitt steckt, ist, du kannst dich positiv verändern. Das ist die Botschaft. Du kannst alte Muster, die das Leben schwer machen und auch das Leben anderer schwer machen, du kannst alte Muster aufbrechen. Du kannst wachsen. Du kannst Taten töten, wie es Paulus in Vers 13 ausdrückt. Und wenn wir das so lesen, denken wir wahrscheinlich erstmal, boah, krasse Sprache, etwas töten. Das kann man ganz leicht als so eine drückende Aufforderung verstehen. Aber was Paulus hier sagen will, du kannst wirklich durch den Geist alte Muster überwinden. Du kannst sie durchbrechen. Es gibt Hoffnung durch den Geist auf Veränderung. Veränderung zum Guten, zum Leben, zum Aufatmen. Wir sind nicht determiniert, nicht gebunden und gefangen, sondern da ist eine Freiheit. Eine Freiheit auszubrechen aus dem Gram, der mich belastet, der mich immer wieder runterzieht und mich auch verstrickt. Und da ist eine Freiheit auszubrechen aus diesen beziehungsbelastenden Mustern. Und der erste entscheidende Satz dafür ist Vers 10. Da heißt es, wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib aufgrund der Sünde tot, der Geist aber erfüllt euch mit Leben aufgrund der euch geschenkten Gerechtigkeit. Vermutlich denkst du jetzt, na super, was soll ich mit so einem Satz anfangen? Packen wir diesen Satz aber mal ein bisschen aus. Denn in diesem Satz ist von zwei Realitäten die Rede, die in unserem Alltag bestimmt werden. Zwei Realitäten. Die erste Realität, die uns allen vor Augen steht und die wir mit jedem anderen teilen, ist die Realität unserer Probleme. Die Realität unserer Sünde, wie es hier heißt. Die Realität, dass wir eben immer auch durchwachsene Wesen sind. Leute mit Begrenzungen und wirklichen Problemen. Und zwar so sehr, dass es uns nicht selten ziemlich deutlich vor Augen steht, bis in unseren Leib, bis in unsere Hände, bis in das, was wir tun. Man sieht es, dass wir gefangen sind und manchmal wie tot. Wir alle sind Menschen, die verletzen sich selbst, andere und letztlich damit auch immer Gott, der für das Leben, das Heil und den Frieden steht. Das ist die eine Realität über uns. Aber Paulus nutzt jetzt hier dieses interessante Wörtchen zwar. Es ist zwar so, dass unser Leib tot ist und gefangen in der Sünde, aber es gibt eben auch noch die andere Realität. Nämlich, der Geist aber erfüllt euch mit Leben aufgrund der euch geschenkten Gerechtigkeit. Das ist die zweite Realität. Und da geht es um die Realität, dass wir trotz unserer dunklen Schattenseiten zugleich wertgeschätzt sind, in Ordnung sind, anerkannt, voller Leben, nämlich durch Jesus Christus. Selbst wenn es oft noch gar nicht in unserem Leib, in unseren Taten und Aktionen zu sehen ist, dennoch ist auch das Realität. Es ist diese Gerechtigkeit, die Jesus uns am Kreuz schenkt. Wir sind zwar oft verstrickt und tot in unseren sichtbaren Sünden und Problemen, aber zugleich voller Leben und voller zugesprochener Gerechtigkeit durch den Geist. Zwei Realitäten, problembeladen und doch durch und durch verteidigt, ausgestattet mit allen Möglichkeiten zum Guten und quicklebendig. Und genau darin, in dieser Art, den Menschen zu verstehen, liegt eine riesige Freiheit. Warum? Weil erst, wenn ich von diesen beiden Realitäten über mich weiß, echte Freiheit entsteht. Weil erst, wenn ich von diesen beiden Realitäten über mich weiß, echte Freiheit entsteht, nämlich die Freiheit zu wählen. Erst mit Optionen entsteht eine Freiheit, mich nicht nur von meinem offensichtlichen Mist und meiner Vergangenheit und den Herausforderungen bestimmen zu lassen, vom bisherigen, sondern eben eine neue Realität für mich zu ergreifen und damit auszubrechen aus den bisherigen Aussagen über mich selbst. Erst wenn mir jemand sagt, Stefan, du hast, und hier sitzt es zwar, du hast zwar Probleme, wirkliche Probleme, aber es gibt auch noch diese andere Realität. Erst dann kann ich wählen. Erst dann habe ich eine Basis für einen neuen Weg, nämlich mich zu verstehen als der ich durch den Geist Gottes bereits bin, nämlich lebendig, gerecht gesprochen, fähig zum Guten. Das ist die Theorie und es klingt alles ziemlich abstrakt, ich gebe es zu. Aber von der grundlegenden Dynamik her ist es eigentlich ganz ähnlich und es soll mein großes Beispiel für heute sein, wie in Zootopia. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, Zoomania oder Zoomania, keine Ahnung, heißt er in der deutschen Fassung. Das ist ein Animationsfilm von Walt Disney und er hat überdurchschnittlich gute Kritiken bekommen. Und eins der Themen, die da so spielerisch aufgegriffen werden, und es ist ja gerade der Clou bei solchen Animationsfilmen, ist genau das, wovon wir gerade reden. Nämlich das Festhalten an einer zweiten Realität. An einer Realität über sich selbst, die noch nicht immer sichtbar ist, die vielleicht sogar manchem Sichtbaren widerspricht, die aber dennoch wahr ist. Die aber dennoch wahr ist. Und zwar ist Zootopia eine Fabelgeschichte. Es geht um Tiere und die Hauptfigur ist so eine junge Hasenfrau, die aus der Provinz in die Hauptstadt Zootopia zieht. Und sie tut das, nachdem sie gerade Polizistin geworden ist. Das wollte sie immer werden und jetzt ist sie endlich Polizistin. Das Problem ist jetzt aber, sie kommt da an und keiner will sie in dieser Rolle sehen. Polizisten sind nämlich in Zootopia immer große Tiere. Der Polizeichef ist so ein richtig bulliger Büffel, ja, ein echter Bulle. Aber sie eben nur die kleine Hasenfrau. Obwohl sie ausgebildete Polizistin ist, keiner will ihr das zugestehen. Weder ihr Vorgesetzter noch der Fuchs, der erste Kriminelle, auf den sie trifft. Und deswegen wird sie dann einfach ins Ordnungsamt abgeschoben und darf Parkzettel schreiben. Und im weiteren Verlauf des Films geht es dann darum, dass sie aber eigentlich tatsächlich Polizistin ist. Sie ist Polizistin. Ein echter Bulle. Und wie sie dann versucht, in dieser zweiten Realität zu bleiben, obwohl alles Sichtbare dagegen spricht. Und ich habe ein kleines Zitat mitgebracht. Das sagt dieser Fuchs, dem sie da begegnet. Jeder kommt nach Zootopia und denkt, man könnte alles werden, was man will. Aber kann man natürlich nicht. Man kann nur das sein, was man eben ist. Schlauer Fuchs, dummer Hase. Du wirst niemals ein echter Bulle sein. Du bist die Süße vom Ordnungsamt, vielleicht eines Tages eine Teamleiterin. Finde dich damit ab. Das ist die eine Realität. In unserem Vers 10, der erste Teil. Du bist begrenzt. Du bist weit weg von dem, was gut ist. Du scheiterst und bist nicht das, was es braucht. Aber dann ist da eben noch die zweite Realität, nämlich die Realität, dass Hase Judy zwar eine Parkraumweste trägt und so eine kleine blöde Mütze, aber eigentlich echte Polizistin ist. Sie hat die Ausbildung als Beste abgeschlossen. Auch das ist Realität. In ihren eigenen Worten ist das so, ich bin nicht nur ein Quotenhase hier, ich bin ein echter Cop, ich bin ein echter Cop, ich bin ein echter Cop. Und das sagt sie zu sich selbst in dem Moment, in dem wieder alles dagegen spricht und alles schief läuft. Zwei Realitäten, Parkuhrdame und echter Kopf. Parkraumdame ist oft sichtbar, echter Kopf gerade nicht. Und trotzdem ist es Realität. Und das Spannende im Film ist, weil sie sich so versteht als echte Polizistin, handelt sie dann in den entscheidenden Momenten, wo es auf einmal nötig wird, als Polizistin. Als Polizistin. Sie handelt so, weil sie sich so versteht. Und das, obwohl sie dabei nur ihre Parkraumweste trägt und ihr Parkraumhütchen aufhat. Aber weil sie um diese zweite Realität weiß, ist ihr das möglich. Und genau da ist die Übertragung zu unserem Vers. Auch wir haben zwei Realitäten. Oft tot und verstrickt in unserem Mist. Sichtbar bis in unsere Taten und Beziehungen hinein. Und andererseits gerecht gesprochen, quicklebendig und bereit für alles Gute durch den Geist. Auch bei uns zwei Realitäten. Ja, nicht Parkuhrdame oder Cop, aber gefangen und doch frei. Die Frage vordefiniert durch meine Verletzungen der Vergangenheit und den Mist, den ich nicht überwinden kann, oder gerecht gesprochen, anerkannt, geliebt und fähig zum Guten. Beides ist real. Die Realität meiner selbstsüchtigen Natur und die Realität des Geistes. Und die entscheidende Frage ist, welche nimmst du für dich selbst an? Welche dieser beiden Realitäten benutzt du als eine Linse, um dich selbst zu begreifen? Und vielleicht klingt das jetzt für dich so ein bisschen wie christliche Poppsychologie, anstatt wie eigentlich christlicher Glaube. Ja, wie begreifst du dich? Welche Perspektive hast du auf dich selbst? Aber das Interessante ist, genau das ist die Sprache des Neuen Testaments. Hört mal diesen Vers aus Römer 6, Vers 11. Da schreibt Paulus, begreift euch selbst als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben durch Jesus Christus. Das ist genau das, wovon wir hier sprechen. Begreift euch als diese Art von Menschen, die der selbstsüchtigen Natur, diesen Ego-Reflexen gegenüber, tot sind, aber für Gott leben. Das ist quasi in übertragenem Sinne. Begreift euch nicht als Parkraumdame, sondern als Polizistin. Und das ist genau das, was der Heilige Geist in uns wirken möchte. Dass wir diese neue Realität begreifen und aus dieser neuen Realität leben. Aus der zugesprochenen Gerechtigkeit Gottes. Dass wir an dem festhalten, was man vielleicht in unserem Leben noch gar nicht so sieht, was aber trotzdem stimmt. Du bist gerecht, du bist lebendig, du bist fähig zum Guten, du bist freigesprochen durch Jesu Tod am Kreuz. Du hast das Leben des Auferstandenen in dir. Leg los. Der Geist eröffnet uns die Freiheit, dass wir uns nicht noch weiter in uns verkrümmen, sondern uns öffnen können für das gute Leben und das Heil und den Frieden, den Gott für uns hat. Mit dem Geist kommt eine neue Option in unser Leben, eine neue Perspektive, eine neue Kraft, eine neue Hoffnung. Und das ist genau das, was dann auch in Vers 12 in unserem Römertext gesagt wird. Brüder und Schwestern, wir sind also nicht mehr Schuldner unserer selbstsüchtigen Natur, sodass wir ihr folgen müssten. Wir sind nicht mehr abhängig, allein abhängig von unserer selbstsüchtigen Natur, sondern der Geist Gottes bringt Jesus in uns. Wir sind diesen alten Mustern nicht mehr automatisch verpflichtet, sondern wir haben die Freiheit herauszutreten und uns eben von dieser zugesprochenen Realität bestimmen zu lassen. Das ist christlicher Glaube. Und zum Schluss, ganz kurz, möchte ich mit ein paar praktischen Bezügen enden. Ein paar kurze praktische Gedanken, wie ich dieses Bestimmtwerden vom Geist erleben kann. Denn das ist ja irgendwie noch so die große Frage jetzt im Raum. Ist ja schön zu hören, was der Geist in uns machen kann und wirken möchte. Aber wie kann ich das praktisch erleben? Ihn erfahren, spüren, ihm folgen? Und hier ist jetzt nochmal interessant, dass das Neue Testament eigentlich gar nicht so viel darüber sagt. Es gibt nicht irgendwie einen Fünf-Punkte-Plan. Oder auch nichts, was ich irgendwie einfach mal schnell einübe. Sondern es wird einfach immer wieder eingeladen, sich diesem Geist zu öffnen und ihn nicht außen vor zu lassen. Trotzdem glaube ich, man kann ein paar konkrete Sachen sagen. Vier ganz kurze Ideen zum Schluss. Erstens, spiele auf dem Spielfeld des Heiligen Geistes. Galater 5. was wir eben schon gesagt haben, auch wenn du nie eine spirituelle Erfahrung im engeren Sinne hast, Galater 5 sagt dir, was die Richtung ist. Dafür muss man nicht spekulieren und man muss auch nicht irgendwie zum Mystiker werden, sondern diese Aufzählung, die wir hatten, gibt die Richtung vor und sagt dir, worauf du zielen kannst. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist das Spielfeld des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn wir uns damit beschäftigen, in diese Richtung gehen, dann werden wir darin dem Heiligen Geist definitiv begegnen. Und dann werden wir dabei auch den Schwung des Geistes erleben. Als zweites im Neuen Testament gibt es immer wieder die Verbindung von Heiliger Geist und Gebet. Auch hier in Römer 8 im weiteren Verlauf wird es gesagt, wenn wir beten und ehrlich vor Gott werden, also nicht unbedingt nur so unsere Wunschliste runterrattern und dann schnell wieder weg sind, sondern wirklich zur Ruhe kommen, Gott selbst im Gebet suchen, dann ist die Zusage, dass Gottes Geist präsent ist. Dass er uns sogar hilft, wenn uns die Worte ausgehen. Dass er uns Glauben schenkt, wo wir selbst keinen Glauben mehr haben. Er tritt für uns ein und er stärkt und tröstet uns. Im Gebet kannst du den Heiligen Geist erleben. Das Dritte ist das zu machen, was Hase Judy macht, nämlich sich aufzusagen, sich selbst zuzusagen, was man in Gottes Augen ist. In ihrem Fall, ich bin ein echter Kopf, ich bin ein echter Kopf, ich bin ein echter Kopf. In deinem Fall, ich bin wertvoll und geliebt. Ich bin wertvoll und geliebt. Ich bin wertvoll und geliebt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Warum nicht so etwas in diese Richtung sagen? Die Zusagen Gottes wahrnehmen, sie meditieren und sie persönlich für einen selbst aussprechen. Denn das ist genau das, was wir auch in den Psalmen finden und seit Jahrhunderten in der christlichen Meditation passiert. Dieses Sprechen zu sich selbst, dieses sich daran erinnern, wer man wirklich ist in Gottes Augen. Und oft können wir uns das nicht selbst sagen, aber das ist der Grund, warum es Gemeinde gibt, warum es Gemeinschaft braucht. Um uns genau daran gegenseitig zu erinnern, du bist jemand und du bist anerkannt, weil der Größte und Wichtigste sein Leben für dich gegeben hat. Und du hast Möglichkeiten und du hast eine Zukunft, weil der, der in dir lebt, unbegrenzte Möglichkeiten hat und bereits eine Zukunft für dich vorbereitet hat. Und schließlich noch eine vierte Sache als Abschluss, die aus dem letzten Vers, aus dem Korinthertext kommt. Da heißt es, wir alle aber schauen die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, zu immer mehr Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Was in diesem Vers drinsteckt, ist die Einladung, Wege zu finden, um auf Gottes Herrlichkeit zu schauen. Auf Gottes Herrlichkeit, es ist seine Schönheit, seine atemberaubende Größe, seine Güte, seine Unbegreiflichkeit, ja, die Zuspitzung seiner Liebe am Kreuz und die Zuspitzung seiner Kraft in der Auferstehung. Finde Wege, um seine Herrlichkeit zu schauen. Schau nicht nur Netflix und Co., sondern schau auf seine Herrlichkeit. Vielleicht in Anbetungsmusik, vielleicht in deinem persönlichen Bibelstudium, vielleicht im Gespräch mit anderen. Finde Wege, um seine Herrlichkeit zu schauen. Und du wirst merken, wie der Heilige Geist diese Herrlichkeit in dein Leben hineinschreibt und dich in sein Bild verwandelt. Das waren ein paar ganz praktische Gedanken zum Schluss. Lassen wir uns einladen, uns dem Heiligen Geist zu öffnen und ihm zu folgen. Und das kann heute in Anlehnung an Vers 6 auch ein einfaches Gebet sein. Heiliger Geist, der du Leben, Heil und Frieden für mich willst, erfülle mich und meine Beziehungen. Mache mich lebendig, wo ich im Drehen um mich selbst gestorben bin. Amen.